Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wir befassen uns mit dem Thema öffentliche Vorverurteilung heute in Medias Res, die es in diesem konkreten Fall eigentlich gar nicht geben kann. Gegen den BBC-Moderator Hugh Edwards wird zumindest polizeilich nicht ermittelt. Juristisch verurteilt werden kann er also gar nicht, aber medial wird er derzeit, man kann es so sagen, demontiert. Wir sprechen gleich über diesen Fall. Aber zu Beginn der Sendung schauen wir in Sachen Rechtsextremismus nach Sachsen-Anhalt. Und Stichwort Klischee-Zementierung. Nein, wir berichten nicht nur über Sachsen-Anhalt, wenn es um Rechtsextremismus geht, aber eben auch, wenn es wie jetzt relevant ist. Es geht ums Verbreiten von Hass und Hetze im Internet und auf Marktplätzen. Das ist bzw. das war das Tagesgeschäft von Sven Liebig, seines Zeichens rechtsextremer Blogger, der die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt seit Jahren beschäftigt. Mehrere hundert Strafanzeigen hat er bereits angehäuft, mit Bewährungsstrafen bislang in Freiheit. Aber das ändert sich nun. Heute wurde Sven Liebig verurteilt zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft ohne Bewährung. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Auf das Urteil!
Feierlaune vor dem Amtsgericht Halle. Katrin Schmidt, die eigentlich anders heißt, köpft eine Flasche Sekt. Sie ist eine von den Omas gegen Rechts, die sich den Hetzreden von Liebig entgegenstellen. Der rechtsextreme Blogger hat Katrin Schmidt auf dem Marktplatz von Halle aufs Übelste beleidigt und das auch noch ins Netz gestreamt. Dort hatte er ihr gewünscht, dass sie von Flüchtlingen vergewaltigt werde. Knapp 4 Jahre ist das schon her. Heute nun die erste Gefängnisstrafe für Liebig. Genugtuung bei Katrin Schmidt.
Hab nicht mehr dran geglaubt und es scheint doch möglich zu sein, ein Nazi, der seit Jahren hetzt und Hass und Gewalt verbreitet, zu verurteilen. Ich bin einfach nur happy.
Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede. Es sind eine ganze Reihe von Straftaten, wegen der Sven Liebig nun zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft verurteilt wurde. Eine Bewährungsstrafe kam dieses Mal nicht in Betracht, sagt Gerichtssprecher Werner Buttke.
Die Richterin hat das damit begründet, dass sie bei ihm keine Hoffnung hat, dass er sich zukünftig straffrei führen wird. Das heißt also, sie vermutet, dass er aufgrund seiner nach wie vor stattfindenden Versammlungen auch möglicherweise erneut Beleidigungen aussprechen würde oder üble Nachreden.
Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig. Wenn Sven Liebig Berufung einlegt, geht das Ganze zum Landgericht. Ob es dazu kommt, ist unklar. Der rechtsextreme Blogger schweigt während der Urteilsverkündung und auch hinterher kein Ton in die Mikrofone. Sven Liebig ist einer der prägenden Figuren in der rechtsextremen Szene in Sachsen-Anhalt und einer der ganz wenigen, die namentlich im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Schon in den 90er Jahren hat er für die Neonazi-Szene CDs verkauft. Später hat der rechtsextreme Blogger dann das Internet als Vermarktungsplattformen für seine Hassbotschaften entdeckt. Marktplatz, YouTube, Gerichtssaal. Dieser Dreiklang beschäftigt Halle seit Jahren. Aber auch Bundespolitikerinnen wie Renate Künast, die gerichtlich gegen Liebigs Falschbehauptungen vorging. In der Corona-Krise hat er wöchentlich den Marktplatz beschallt und bis ins Jahr 2067 hinein Kundgebungen angemeldet. Liebigs Online-Shop, über den er Baseballschläger mit dem Motiv Abschiebehelfer verkauft hat, ist inzwischen offline. Die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt ermittelt. Es fällt auf. Die Behörden gehen mittlerweile härter vor gegen Liebig. Seit ein paar Monaten gibt es eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt, die sich mit Hass und Hetze im Netz beschäftigt. Sie ist in Halle angesiedelt. Heike Geier ist dort die leitende Oberstaatsanwältin. Sie sagt, die neue Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz sei keine Reaktion auf den rechtsextremen Blogger.
Das meiste, wofür Sven Liebig von uns belangt wurde, hat mit dieser Hasskriminalität im Internet nichts zu tun. Ja, ich weiß, natürlich, es gibt da die Hetzereien auf Svens Welt etc., was da in den letzten Jahren gelaufen ist. Aber hier geht es um Geschichten auf der Straße.
Mittlerweile ist es leiser um Liebig geworden. Doch solche Phasen habe es in den letzten Jahrzehnten immer mal gegeben, sagt Valentin Hacken vom Bündnis Halle gegen Rechts.
Und dann muss man auch sagen, viele Dinge, die Sven Liebig in den letzten Jahren produziert hat, die sind immer noch irgendwo online verfügbar. Zum Teil gar nicht mehr auf eigenen Kanälen, zum Teil, weil er die Kanäle selbst gelöscht hat, aber sie werden zum Teil immer noch weiter verbreitet. Also ein Beispiel, ein Video, wo Sven Liebig sich verkleidet als vermeintlicher Imam in Halle und ganz furchtbare Reden hält. Das findet man bis heute in rechten Telegram-Kanälen und auf anderen Seiten. Das wird zum Teil von Leuten verbreitet, die vielleicht nicht mehr genau wissen, wer Sven Liebig ist.
Lügen im Internet einmal verbreitet sind kaum einzufangen. Sven Liebig hat das früh begriffen. Rechte Hetze im Netz habe gesamtgesellschaftlich Spuren hinterlassen, sagt Valentin Hacken. Der Sprecher von Halle gegen Rechts nennt als Beispiel die Debatte ums Heizungsgesetz der Ampel und wie einige in CDU und CSU damit polemisieren.
Begriffe wie die Heizstasi, das ist was, das würde Sven Liebig auch nicht anders formulieren.
Insofern sei der rechtsextreme Blogger aus Halle vielleicht bald hinter Gittern, doch sein Hass auf Sharepics und Videos geteilt, so sieht es der Sprecher von Halle gegen Rechts, haben den politischen Diskurs nachhaltig vergiftet.
Der rechtsextreme Blogger Sven Liebig ist vom Amtsgericht Halle zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Niklas Ottersbach berichtete. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Ein Teenager soll Sexfotos an einen BBC-Moderator verkauft haben. Seit Tagen beschäftigt sich die britische Presse mit diesem Fall, nicht nur die britische mittlerweile. Auffällig ist auch, mit welcher Vehemenz die BBC selbst die Suche nach dem möglichen Täter in den eigenen Reihen thematisiert hat. Dann allerdings ist die Frau des Mannes an die Öffentlichkeit getreten und hat Hugh Edwards als betreffende Person in dieser Sache genannt, wohlgemerkt nicht als Schuldigen. Edwards ist in der BBC einer der berühmtesten Moderatoren. Der Pressewirbel um ihn und um die Vorwürfe gegen ihn sind daraufhin aber nicht abgeklungen, eher im Gegenteil. Wir wollen über den medialen Umgang mit diesem Thema sprechen und dabei auch auf die Rolle der britischen Presse schauen. Christine Heuer ist unsere Korrespondentin. Frau Heuer, vielleicht zu Beginn, was wissen wir eigentlich in dieser Sache und was wissen wir nicht?
Wir wissen überhaupt nichts Belastbares, wirklich gar nichts. Die Sun hat am Samstag berichtet, hatte diesen Scoop. Da hat das Boulevardblatt geschrieben, die Eltern eines Teenagers hätten dem Blatt erzählt, dass ein BBC-Moderator ihrem Kind eben für intime Fotos 35.000 Pfund gegeben habe. Das habe angefangen, als der Teenager 17 war. Das wäre eine Straftat gewesen, wenn es so gewesen wäre. Die Eltern hätten sich im Mai bei der BBC beschwert, aber der Sender habe nicht reagiert. Das war schon eigentlich die ganze Sun-Geschichte. Mehr stand da gar nicht drin. Ein Anwalt des Teenagers hat sie dann öffentlich Müll genannt. Da sei nichts dran. Aber da war das öffentliche Rätselraten, wer dieser prominente BBC-Moderator ist, natürlich schon in vollem Gange. Die Polizei eröffnete Ermittlungen. Sie hat sie wieder eingestellt, weil es keinen Anhaltspunkt für eine Straftat gab. Und gestern Abend hat dann eben die Ehefrau von Hugh Edwards eine Erklärung veröffentlicht, in der sie seinen Namen erstmals genannt hat. Sie erkläre sich im Namen ihres Mannes, der nach den letzten Tagen wegen schwerer psychischer Probleme stationär behandelt werde, und zwar noch ein Zitat, aus Sorge um seine Gesundheit und um ihre Kinder zu beschützen, ihre gemeinsamen Kinder zu beschützen und um die Medienspekulationen zu beenden.
So, dann beginnen wir vielleicht mal bei der BBC selbst. Wie geht der Sender mit diesem Fall um?
Auf zwei Ebenen. Die Führungsetage untersucht die Angelegenheit intern. Generaldirektor Tim Davy hat öffentlich eingeräumt, dass es im Mai eine Beschwerde gegeben hat. Er hat dann gesagt, die BBC habe zweimal versucht, Kontakt zu der Person aufzunehmen, die diese Beschwerde eingereicht hat, aber das sei zweimal gescheitert. Danach habe man nichts mehr gehört. Davy hat auch gesagt, dass vor einer Woche neue Vorwürfe anderer Natur aufgetaucht seien. Danach hat der Sender den Moderator suspendiert. Das ist die eine Ebene. Die BBC-Programme, also die Kollegen dort, die berichten derweil ausführlich über den Fall, so objektiv wie möglich. Aber das ist schwer, wenn es keine gesicherten Fakten gibt. Das führt dann dazu, dass in den BBC-Programmen ständig Spekulationen wiederholt und eingeordnet werden, die dem Sender schaden. Und dadurch erweckt die BBC den Eindruck, sich selbst zu bezichtigen. Und sie vertieft natürlich diese Geschichte dadurch. Und dann gab es eine Hetzjagd, vor allem in den sozialen Medien. Und das hat die Sache weiter angeheizt.
Ja, und gerade wenn ich da anknüpfen darf, und da bitte ich um Ihre Einordnung, offenbar haben Moderatoren selbst die Nennung des Namens gefordert, um selbst nicht Shitstorms ausgesetzt zu sein online und irgendwelchen Spekulationen ausgesetzt zu sein.
Da die Rede immer davon war, das sei ein Star-Moderator mit einem extrem hohen Gehalt, war die Gruppe derer, die da gemeint sein kann, nicht sehr groß. Es war auch immer klar, dass es sich um einen Mann handelt. Und dann sind eben einige Moderatoren in den sozialen Medien durch den Dreck gezogen worden. Und die meisten von denen haben dann einfach dementiert und haben gesagt, wir sind das nicht. Es gab aber auch Kollegen eben, die dann den Moderator, der es wirklich war, in Anführungszeichen, öffentlich aufgefordert haben, sich zu erkennen zu geben, damit, und das hat es jetzt das Zitat von einem von diesen Kollegen, damit unschuldige Kollegen nicht mit noch mehr Gift beworfen werden und um weiteren Schaden von der BBC abzuwenden.
Lassen Sie uns den Blick heben, Frau Heuer. Die Polizei, das haben Sie eben schon gesagt, hat die Ermittlungen eingestellt. Also juristisch ist an der Sache eigentlich gar nichts dran, denn sie sieht keine Hinweise für eine Straftat. Wieso aus Ihrer Sicht, Frau Heuer, berichten die Medien, auch die internationalen, dennoch nach wie vor in diesem Umfang darüber?
Das ist zunächst mal eine saftige Geschichte. Das muss man sich so vorstellen, als würde der männliche Moderator der Tagesthemen am Pranger stehen und es gäbe plötzlich Gerüchte, wie der sich in seinem Privatleben verhält. Wohlgemerkt, eben, Sie haben es gerade auch noch mal gesagt, keine Straftat, soweit wir das irgendwie von außen versuchen können einzuordnen, auch kein interner Machtmissbrauch, denn dieser Teenager, um den es da geht, arbeitet nicht bei der BBC. Also eigentlich geht es um das Privatleben eines Moderators. Trotzdem, saftige Geschichte, springen viele drauf, vor allem natürlich die vielen englischen Boulevardblätter und eben die sozialen Medien. Dann kommt hinzu, der Name des Moderators wurde, um ihn zu schützen, tagelang geheim gehalten. Das hat die Jagd auf ihn natürlich zusätzlich angeheizt. Da war dieses Whodunit-Moment. Mhm. Aber die Sache hat auch einen medienpolitischen Hintergrund. Die Sun ist ein Blatt von Rupert Murdoch, rechtes politisches Spektrum. Die hassen eine Institution wie die BBC. Die ist denen zu liberal. Sie ist öffentlich finanziert. Die Tories sehen es genauso. Die Regierung droht der BBC seit Jahren damit, ihr das Geld zu streichen. Also der Sender hat Angst um seine Zukunft und die Sun hat jetzt einfach hat die BBC gerade da, wo sie sie haben möchte, nämlich in großen Schwierigkeiten.
Christine Heuer, danke für Ihre Einordnung. Ich weiß, was ein Edgar Cut mit Taper Fade ist, und zwar wegen TikTok weiß ich das. Edgar Cut ist eine derzeit angesagte Frisur für entsprechende Frisiervideos, aber auch für zum Beispiel virale Tänze, für Sketche und Pop-Memes. Für all das ist TikTok bekannt. Aber insbesondere seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat sowohl Kriegscontent als auch Desinformation und Propaganda enorm zugenommen auf der Plattform. Als ersten TikTok-Krieg überhaupt hat das Magazin der New Yorker vor einem Jahr die Berichterstattung da genannt. Auf russischer Seite verbreiten zahlreiche Accounts die Narrative des Kremls. Teilweise stecken dahinter die Staatsmedien, etwa bei den Videos des deutschen Kanals Bloß mit Biss. Lena Fuhrmann hat sich diesen Kanal für uns mal genauer angeschaut.
Die Entnazifizierung der Ukraine, eine spezielle Militäroperation. In Russland werden solche Narrative rund um die Uhr online in Talkshows und Nachrichtensendungen verbreitet. Damit diese Propaganda ihren Weg nicht nach Europa findet, reagierte die EU mit Sanktionen, schon kurz nach Beginn des Krieges.
In another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine.
Staatsmedien wie Sputnik und RT, ehemals Russia Today, wurden hierzulande verboten. Trotzdem bleibt russische Propaganda und Desinformation in Reichweite. in unseren Social-Media-Feeds. So ist gerade das bei Jugendlichen beliebte TikTok ein gern genutztes Sprachrohr für Russland. Denn dort lassen sich sehr viele Nutzerinnen und Nutzer weltweit erreichen und man profitiert vom algorithmischen Empfehlungssystem, erklärt der TikTok-Experte Markus Bösch.
Wenn ich einen neuen Account anlege und ein Video veröffentliche, dann kann bereits mein erstes Video viral gehen, was auf anderen Plattformen, die eher einer sozialen Verteilungslogik untergeordnet sind, das ist halt nicht so einfach. Und das heißt, TikTok ermöglicht es halt, zumindest in der Theorie, dass frische Accounts sehr schnell viral gehen können und das ist für Propaganda natürlich super.
Die beobachtet Bösch in verschiedenen Formen, zugeschnitten auf jüngere, aber auch ältere Zielgruppen. Denn Propaganda- und Destabilisierungskampagnen sollen ein möglichst breites Publikum erreichen. Mal sind es sogenannte Thirst Traps, in denen leicht bekleidete Männer und Frauen über das Visuelle zum Content locken. Dann wieder ältere, vermeintliche Experten in Videocall-ähnlichen Clips oder tanzende Influencer.
Das Problem ist, dass man viele Sachen einfach eben nicht erkennt, weil sie gut gemacht sind. Und wenn ich jetzt eine russische Influencerin sehe, die zu einem populären Stück da performt, ist es halt eben nicht von vornherein klar, dass hier gerade eine Propagandabotschaft verbreitet wird. Denn das ist ja gerade die Idee von Propaganda, dass ich sie nicht sofort erkenne, sondern dass sie sich irgendwie reinschleicht und irgendwo im Hinterkopf festsetzt.
Auch beim deutschsprachigen TikTok-Kanal Bloß mit Biss, seine Posts haben oft Tausende bis mehrere Millionen Aufrufe, wird die Verbindung zu Russland nicht direkt deutlich. In kurzen Clips werden Zitate und Patzer von Politikerinnen und Politikern zusammengeschnitten, besonders der Grünen und weiblicher Akteurinnen wie Annalena Baerbock. Die deutsche Innenpolitik ist hier das Hauptthema. Mit polemischen, ängsteschürenden Kommentaren zu Energiewende, Inflation oder Heizreform.
Plant Habeck eine Heizstasi? Wie jetzt bekannt wurde, will der in volle Fahrt gekommene und wärmepumpenbesessene Habeck ein Kataster mit allen Informationen zu jedem einzelnen Haus deutschlandweit anlegen, um dann fürs Nichtbefolgen seiner aus Rand und Band gekommenen Heizungsgebote die Bürger abzukassieren. Grenzt das nicht schon an Überwachung?
Eine Auswertung des Instituts für strategischen Dialog, kurz ISD, zeigt, produziert wird der Kanal eigentlich von SNA News, dem deutschen Arm des russischen Staatssenders Sputnik. Mit neuen Logos und Namen umgehen russische Staatsmedien die europäischen Sanktionen, so Julia Smirnova, Senior Analystin beim ISD.
Bei diesen Videos geht es darum, die deutsche Bundesregierung zu diskreditieren. Und es geht darum, Politiker und Politikerinnen von etablierten Parteien ins Lächerliche zu ziehen, sie als inkompetent darzustellen.
Gezielt werden Inhalte geteilt, die beim Publikum Stimmung machen. Und gerade über kurze, auf den ersten Blick lustige Videos versucht Russland dabei, Jugendliche zu erreichen. So Smirnova. TikTok selbst begegnet den Kampagnen bisher wenig konsequent. Manche Staatsmedien wurden zwar gesperrt oder gelabelt, aber viele Inhalte sind immer noch frei verfügbar. Auch offensichtliche Fälle. Julia Smirnova betont,
die Verbreitung von Desinformation ist ein Problem, für dessen Lösung ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz nötig ist. Es geht zum einen um die Regulierung von Social-Media-Plattformen. Es geht darum, dass Social-Media-Plattformen die Verantwortung darüber übernehmen, welche Inhalte von Algorithmen empfohlen werden. Aber es geht auch darum, Medienkompetenz zu stärken.
Gerade bei Jugendlichen, die etwa Nachrichten über Social Media konsumieren. Aber auch bei erwachsenen Usern und Eltern. Denn wenn Propaganda schneller als solche erkannt wird, richtet sie weniger Schaden an.
Lena Fuhrmann berichtete über russische Propaganda bei TikTok. Seit über einem Jahr ist der RBB unter Druck, haben Sie wahrscheinlich auch schon von gehört. Die Vorwürfe, Vetternwirtschaft, Korruption, Missmanagement, Landesparlamente, Rechnungshöfe und natürlich auch Rechercheteams ermitteln bis heute. Die vor einem Jahr beauftragte Anwaltskanzlei Lutz und Abel allerdings nicht mehr nach Beschluss in einer nicht öffentlichen RBB-Verwaltungsratssitzung. Sprechen wir darüber. Der Medienjournalist Jörg Wagner verfolgt für das RBB-Medienmagazin die Ergebnisse. Herr Wagner, die Forderung nach einem Stopp der Untersuchung, die gab es ja schon länger. Warum jetzt genau nach einem Jahr das aus?
Ich glaube, das ist eher jetzt zufällig, dass es ein Jubiläum gibt. Denn zumindest seit Januar, nachdem der RBB investigativ tätig wurde und herausfand, dass selbst Telefonate unter den Kanzleianwälten abgerechnet wurden, die dazu dienten, sich gegenseitig immer auf den letzten Stand zu bringen. Also bis zu 31 Anwälte hatten bis dahin Rechnungen eingereicht. Gab es dennoch gute Gründe, es durchzuziehen? Ein wichtiger Faktor war die ablaufende Zeit. Eine neue Kanzlei hätte sich ja erst wieder einarbeiten müssen. Dem Vernehmen nach war jedoch der Auslöser für die Vertragskündigung ein Bericht, der eingereicht wurde Ende Juni, ein sehr dünner Bericht, letztlich mit Kosten von inzwischen aufgelaufenen 1,6 Millionen Euro erarbeitet. Auf 50 Seiten seien jedoch nur 2 der 7 Themenfelder bearbeitet gewesen, also 32.000 Euro pro Seite. Der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers.
Aus Sicht des Verwaltungsrates ist die Compliance-Untersuchung durch Lutz Abel insgesamt sehr, sehr teuer. Die Mehrheit der Untersuchungskomplexe ist noch offen. Die Themen haben zugenommen und würde man aus heutiger Sicht so einen Auftrag erteilen, würde man sich wahrscheinlich auf 1, 2 sehr wichtige Themen konzentrieren und hätte damit jetzt nicht diese Unübersichtlichkeit, die wir haben.
Herr Wagner, ist das aber jetzt nicht letzten Endes ohne Abschlussbericht ein viel größerer Schaden, weil die bisherigen Ergebnisse auf einer ja vollständigen Untersuchung basieren?
Das war tatsächlich auch ein Argument, warum man so lange gewartet hat. Man wechselt ja nicht in der Flussmitte die Pferde und so weiter, das kennen Sie. Aber das Umdenken kam dann nach meiner Beobachtung mit dem neuen Verwaltungsrat, der seit Ende April im Amt ist. Und die immer wieder nachwachsenden Kosten der Aufklärung, die ja aus dem Budget des RBB bezahlt werden müssen. Also Rundfunkbeitragsgeld, das an anderer Stelle eingespart werden muss. Die Recherchen der Anwaltskanzlei sind jedoch nicht vollständig wertlos durch den Abbruch. Hören wir nochmal den Verwaltungsratsvorsitzenden des RBB, Benjamin Ehlers.
Diese Unterlagen müssen an uns herausgegeben werden und wir werden dann die Sachstände, die dort bearbeitet werden, für uns selbst bewerten. Das ist der Plan und ich denke, dass wir damit ganz gut zurechtkommen. Unsere Befürchtung ist tatsächlich, dass das Weiterlaufen lassen dieses Auftrages zu Kosten führt. Die Kosten müssen gedeckt werden und das würde mit großer Wahrscheinlichkeit zulasten des Programms gehen. Und in dieser sehr schwierigen Abwägung waren wir und haben uns dann entschieden, bei den Anwälten eher auf die Kostenbremse zu treten als beim Programm.
Das bedeutet, dass die Aufklärung also jetzt mit sogenannten Bordmitteln weitergeht. Wie schätzen Sie das ein? Wird das dann eher schneller gehen oder eher langsamer?
Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Untersuchungen nicht unbedingt Fahrt aufnehmen. Es gibt nur 7 ehrenamtliche Verwaltungsratsmitglieder zurzeit. Hinzu kommt noch die Frage, ob die Beauftragung der Kanzlei Lutz und Abel überhaupt ordnungsgemäß gelaufen sei. Ausgeschrieben wurde der Auftrag nicht, weil man damals dachte, dass man die dafür notwendige Grenze von 750.000 Euro nicht überschreiten würde. Das lässt sich jedoch nicht mehr genau schriftlich rekonstruieren, weil die eigentlich verpflichtende Dokumentation über den Vorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sein soll. Die Frage steht jetzt also im Raum, ob die Beauftragung der Compliance-Untersuchung selbst zum Compliance-Fall wird.
Der RBB-Verwaltungsrat stoppte die Compliance-Untersuchung zur RBB-Krise durch die beauftragte Kanzlei Lutz Abel. Jörg Wagner hat die gesamten Ergebnisse für uns zusammengefasst. Dankeschön. Der Historiker Ferdinand Gregorovius, der ist vor allem durch seine Geschichte Roms im Mittelalter literarisch unsterblich geworden. Und wenn Sie dieses Jahr möglicherweise nicht nach Rom wollen, sondern nach Korsika, dann insbesondere dann haben wir gleich einen Hörtipp für Sie, denn auch Korsika hat er ein üppiges Buch gewidmet. Das liegt bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt auf dem Rezensionstisch. Gleich um kurz nach 16 Uhr im Büchermarkt. Morgen dann wie immer ab 15:35 unser Podcast nach Redaktionsschluss, die Sie natürlich jetzt auch schon im Netz abrufen können. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.